Ich muss jetzt entschuldigend dazu sagen, dass ich natürlich sehr gerne alle eure Beiträge wahrnehme und auch zur Geltung kommen lasse, nur dass ich meinen eigenen Vortragsfluss ständig dann so in Schleifen anlege, weil ich ständig auf neue Themen gestoßen werde. Ne? Das ist ganz klar. Aber bitte, jetzt haben Sie vorher schon
Kann und darf man nicht als gesellschaftliche Marken entziehen? Also geht das überhaupt? Ohne dass man irgendwie in den Wald zieht oder zweitens, das schon immer existiert.
Bitte?
Das schon immer existiert, die Markenname.
Ja. Auf beides, also auf die erste würde ich sagen, grundsätzlich wirklich ganz fundamental verstanden, würde ich Nein sagen, weil wir eben grundsätzlich auf Tausch angewiesen sind und bei jeder Art von Tausch bereits eine grundsätzlich andere Dynamik im Spiel ist, als die, die unseren eigenen Interessen.
Kann man das nicht stürzen, die Markenname?
Naja, ich weiß nicht, Brent Spar zum Beispiel nicht, das ist der große Boykott von Shell, war das damals, zeigt sehr deutlich, dass der Konsument Macht hat. Nicht? Also so. Und heutzutage operieren sehr viele große Firmen damit, ebenfalls interessanterweise mit eigenen Abteilungen, die nichts anderes tun, als festzustellen, ob eventuell in einem bestimmten Land bei den Konsumenten, Konsumentinnen, Widerstand zu erwarten ist, wenn zum Beispiel die Schuhe durch Kinderarbeit hergestellt werden oder wenn, was weiß ich, gewisse Autos zu hohe Abgasnormen haben und vieles mehr. Nicht? Also da wird auch das versucht festzustellen und im Hinblick darauf bereits zu produzieren, also die Produktion dahingehend anzulegen versucht. Ja? Also selbstverständlich ist sozusagen nicht ohnehin alles verloren. Natürlich haben wir Einflussmöglichkeiten. Grundsätzlich würde ich natürlich auch meinen, dass auch diese Einflussmöglichkeiten ihrerseits vor dem gleichen Problem stehen, wie jetzt die Maßnahmen oder Dynamiken der, unter Anführungszeichen, Gegenseiten. Also auch diese sogenannte Multitude, wie sie genannt wurde, nicht? Also die weltweite Community derjenigen, die irgendwie kritisch eingestellt sind und eben die Wirtschaft nicht so hinnehmen wollen, wie sie, oder die Globalisierung nicht so hinnehmen wollen, wie sie eben zurzeit sich gestaltet, nicht? Schafft Dynamiken, die unter Umständen dann in eine andere Richtung steuern, als das ursprünglich gewollt wurde. Es dürfte klar sein, also so große, mega große Unternehmungen wie Greenpeace, mittlerweile auch Attac und viele mehr, haben natürlich unter Umständen mit ihrer eigenen Organisation mitunter mehr zu tun, als mit dem, was eigentlich ihr Anliegen ist. Und diese Organisation kommt ihnen nicht selten bei diesem Anliegen auch gehörig in die Quere. Also das heißt, auch da stehen Dynamiken quer zu dem, was eigentlich ursprünglich, wenn man das so nennen will, ursprünglich gewollt wurde.
Wie meinen Sie das? Können Sie das noch erklären?
Ich weiß nicht, wenn ich ein ganz simples Beispiel hernehme, die alltägliche Organisationsarbeit in was heißt politisch aktiven Gruppierungen, es dürfte bekannt sein, schon um einen Konsens zu finden für eine aktionistische Veranstaltung. Ich weiß nicht, wenn mehr als, sage ich mal, Hausnummer 5 Leute involviert sind, sind 5 Meinungen zu koordinieren, 5 Vorstellungen davon zu koordinieren, wie agiert werden soll. Und das bringt die Notwendigkeit mit sich, dass man schon auf dieser kleinen Ebene mitunter politisch agiert. Das heißt, dass man Allianzen zum Beispiel sucht. Nicht? Wenn jemand geschickt ist, wird er unter den 5 Beteiligten versuchen, 2 mindestens auf seine Seite zu bringen, dann hat er die Mehrheit. Und das auf seine Seite bringen, das geht, naja, im Detail dann sehr oft natürlich über Kompromisse ab und über Zugeständnisse. Gibst du mir das, dann bin ich bei der nächsten Abstimmung in der Hinsicht für dich und vieles mehr. Das ist so, was sind die Basics der politischen Arbeit, wo es bereits natürlich dann Interessenskonflikte geben kann. Erklärt das ein bisschen Ihre Frage, weil Sie brauchen es nur im Detail herunter sich. Jeder, der ein bisschen politisch aktiv ist, weiß, wie viel Fingerspitzengefühl im Spiel ist, nur eine kleine Gruppe von Leuten auf seine Seite zu bringen und da dann vielleicht sowas wie eine kleine Gruppe zu bilden, die dann ein bisschen mehr Stoßkraft hat. Und wie sich diese Gruppe einfach aufgrund dessen, weil sie sich heute gefunden hat, dann auch in der Zeit unter Umständen stabilisiert, weil man beim nächsten Treffen dann sagen kann, naja, das letzte Mal haben wir ja ganz gut zusammengearbeitet, jetzt arbeiten wir auch in der Hinsicht zusammen, aber jetzt geht es eigentlich um ganz andere Dinge. Und naja, unter Umständen stehen da die Interessen schon im Hinblick auf das vorige Treffen quer anfühlt. Geht man noch irgendwo eine Hand oder sonst nicht? Ja?
So,
ja,
ich
habe
Fragen da geht es doch dann an das Anpassen um Regeln in so einer kleinen Organisation, in einer größeren Organisation. Aber das steht doch eigentlich im Widerspruch zu einer Dynamik. Wenn ich mich an Regeln anpassen möchte, die für alle gelten sollen, die absolut sein sollen, dann steht das doch im Gegensatz zu einer Dynamik, die sich dadurch entwickeln
kann. Da sind wir wieder bei dieser interessanten Wechselwirkung von Verändern und von Interpretieren und Verändern. Nicht? Auf der einen Seite brauchen sie, um irgendetwas zu bewirken, sowas wie eine Ordnung. Auf der anderen Seite ist genau diese Ordnung unter Umständen dann auch eine Einschränkung. Also gewissen Dinge behindert.
So, Dynamik hat eigene Dynamik, kann man sagen.
Jede Dynamik hat eigene Dynamik.
Ich wollte gerade sagen, aber es gibt auch durch Regeln aufstellen, kann man auch eine Dynamik entwickeln lassen, gerade jeweils
Regeln. Da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, auf den ich Sie hier aufmerksam zu machen versuche. Man kann natürlich versuchen, Dynamiken, die man als solche erkannt hat, in eine bestimmte Richtung vielleicht zu steuern oder ihnen zumindest einen Rahmen zu geben, in dem sie sich in der Richtung weiterentwickeln könnten, in der man das für gut hält. Stichwort wieder diese Wikipedia. Im Moment zum Beispiel bin ich davon überzeugt, dass es ein sehr sinnvolles Unterfangen ist, unser Wissen, das wir hier gemeinsam prozessieren, im Rahmen eines solchen Wikis zu organisieren. Das kann natürlich auch Konsequenzen nach sich ziehen, die, was man zum Beispiel jetzt im Kontext der Universität oder auch dem Kontext der Bildungsarbeit, der Hochschulbildung und viel mehr, auf lange Sicht entgegenarbeiten. Also, zum Beispiel, dass sich sowas wie philosophisches Wissen im Internet virtualisiert und dann nicht mehr ein Universitätsinstitut benötigt, um als solche stattzufinden. Das könnte eine der Folgen dieser Art von Lehrveranstaltung oder dieser Art von Wissensorganisation sein. Eine, die meiner Meinung nach durchaus auf der Hand liegt. Ganz allgemein im Hinblick auf Wissensarbeit. Also diese klassischen Institutionen wie die Universität werden unter Umständen nicht mehr benötigt, wenn die Möglichkeit besteht und vor allem die weltweite Möglichkeit besteht, sich wirklich State-of-the-Art-Knowledge aus dem Internet heraus genauso gut herunterzuladen, wie das jetzt in der, oder vielleicht sogar besser, als das in der Universität vermittelt werden kann.
Bitte. Was ich jetzt sagen wollte, eben jetzt was zum Beispiel dafür, eine neue Regel sozusagen, man kann fürs Wiki sozusagen die Prüfungsnote ersetzen, was die Dynamik beim Wiki jetzt sozusagen angebracht hat. Und jetzt geht es da voran sozusagen.
Ja.
Also sozusagen wurde da Dynamik.
Ja, ja, natürlich. Selbstverständlich. Ich habe es ja betont. Also das wäre ein Beispiel für Kontextsteuerung. Einstweilen, also nach einer Woche Beobachtungszeit, einer durchaus effektiven Kontextsteuerung, weil ja die Beiträge oder die Bewegung in diesem Wiki durchaus angestiegen ist. Kann natürlich auch auf längere Sicht dann Dynamiken entwickeln, die mir nicht so gefallen. Schwer zu sagen. Kollegin Waterst, dann
kann
Sie.
Kann man eine Dynamik manipulieren, zum Beispiel, wenn man als Wiki jetzt so eine Quatschseite machen würde, die Leute halt unter dumme Beiträge schreiben. Kann man dann, ist das dann möglich, dass dann alle das machen oder entwickelt sich da irgendwie was Positives draus?
Es hat gerade diese Befürchtungen natürlich zu Beginn der Wikipedia zu aufgegeben. Also wurde beständig eingewandt, dass da ja im Prinzip jeder seinen Blödsinn dazu schreiben könnte. Ich würde mal sagen, dass die Größe der Community bis zu einem gewissen Grad doch einen Garanten dafür darstellt, dass sich die Sache eine halbwegs sinnvolle Richtung entwickelt, aber nicht nur die Größe der Konjunktur. Da sind natürlich sehr viele Rahmendetails im Spiel, die eben dafür sorgen, dass sich das... Also gerade bei der Wikipedia fällt natürlich auch das vom Text sehr spät. Weil klar sein dürfte, dass wenn einmal anerkannt brauchbare Beiträge drinnen stehen, für die anderen Beiträge natürlich die Latte bis zu einem gewissen Grad hochgeschraubt wird. Also es dürfte klar sein, wenn einige Experten der Meinung sind, ja, hey, das ist was Sinnvolles, na, dann wird man darauf schauen, dass all die Beiträge, die diesen Kriterien noch nicht entsprechen, doch auch so bearbeitet werden, dass sie dann nicht. Also da gibt es eine ganze Reihe von wechselwirkenden Beziehungen, die dafür sorgen. Es gibt auch natürlich eine ganze Reihe von Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen. Ich weiß nicht, ob ihr gehört habt, es gab die Wikipedia, hat ja jetzt, also die Gründer von Wikipedia haben ja jetzt einen neuen Schritt annonciert und haben gesagt, sie nehmen den Bestand der aktuell verfügbaren Beiträge und lassen den in Zukunft von tatsächlich akademisch geprüften Experten, Expertinnen gegenchecken. Das heißt, es gibt jetzt sowas wie eine wissenschaftliche Überprüfungsebene, die da eingezogen wird, um sozusagen das Ganze noch einmal mit einer gewissen Sicherheit der Relevanz oder Relevanzsicherheit zu versehen. Nicht? Also dass da wirklich nur relevante Artikel drin stehen.
Kann man da nicht vielleicht sagen, dass hier die Dynamik so gewünscht ist, aber steuerbar bleiben sollte? Ja. Und das ist eine Dynamik, die leider nicht steuerbar sind und so vielleicht sogar das Gegenteil bezwecken. Und auf der anderen Seite wieder Dynamiken, die im Interesse desjenigen sind, der diesen dynamischen Prozess zu entwickeln.
Ich würde mal sagen, dass Dynamiken grundsätzlich steuerbar sind. Wir wären verloren, wenn sie nicht steuerbar wären. Also wir hätten lange zu existieren auch. Wir arbeiten beständig daran, unsere Welt in den Griff zu bekommen, unsere Gesellschaft zu ordnen, unsere Beziehungen zu ordnen, den Markt doch so zu regulieren, dass wir zumindest annähernd damit zurande kommen und vieles mehr. Wir werden ständig vor neue Aufgaben gestellt, keine Frage, weil sich der Markt verändert, weil sich die Beziehungen, die Möglichkeiten zu ordnen, ändern und vieles mehr. Deswegen ändert sich auch beständig die Änderung, also die Versuche zu ändern. Es verändern sich natürlich auch beständig die Wahrnehmungen dessen, was da problematisch erlebt wird, das habe ich bereits betont. Aber wir haben doch Chancen, zumindest bisher, unsere Gesellschaft ist offensichtlich noch nicht ausgestorben, wir haben offensichtlich doch Chancen zu steuern. Wenn auch in einer globalen Gesellschaft, meiner Meinung nach sehr grundlegend andere Chancen als in einer Gesellschaft, die vielleicht vor 200 Jahren als polarisiert in Oberschicht, Unterschicht wahrgenommen werden konnte. Das ist ja die Quintessenz dieser Herangehensweise an eine neue Sozialphilosophie, an eine andere Art der gesellschaftlichen Diskussion. Vielleicht, ja. Okay, also sagen wir jetzt kurz einmal das letzte Statement, weil ich muss dann schon ein bisschen mit dem Stoff auch fortfahren.
Bitte. Kann man eine Dynamik stoppen? Also weil zum Beispiel in Deutschland ist ja das Problem der NPD, dass sie Partei verbieten wollen. Und da haben sie auch nur so Einwände, dass sie es eh nicht aufhalten können. Aber geht das?
Also bei so komplexen Dynamiken wie der Entwicklung von politischen Parteien würde ich natürlich eher Nein sagen. Also da stehen sich ja die Dynamiken sehr augenscheinlich gegenüber, wenn ich es nur so kurz auf der einen Seite als ein grundsätzliches Demokratiebewusstsein deklariere, wo eben tatsächlich jeder und jede mitreden soll können und auf der anderen Seite dann eben politische Parteien, die dieses Demokratiebewusstsein nutzen, um die Demokratie abzuschaffen im Endeffekt. Nicht? Also da sind ja offensichtlich sehr verquere Dynamiken im Spiel, die auf komplexe Art und Weise versuchen, sich auszuheben.
Ja. Apropos Demokratie und Markt, das Thema Globalisierung und Markt und zum Beispiel eine fantastische Sache, ein Patent des Elektroautos, ja. Im Gegenteil, das ist großes Oil Company und das ist wirklich ein Kampf
etwas Neuentwicklung zwischen altes Methodes und dieses Kraft altes Methodes.
Also Sie haben,
wie kann man überhaupt etwas machen in dieser Situation?
Sie haben hier ein typisches Beispiel von einer solchen Pfadabhängigkeit. Nicht? Also es wird sich wahrscheinlich aus der Perspektive des Jahres 2050 oder des Jahres 3000 auch als nicht sonderlich rationell darstellen, dass wir mit Benzin fahren oder mit Diesel fahren. Das könnte sein, dass es dann rationeller erscheint, wenn wir mit Strom uns fortbewegen oder wie auch immer. Aber weil eben eine ganze Reihe von Autos in Betrieb sind, werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, weiterhin Öl heranzuschaffen, obwohl man eigentlich auch heute bereits wissen könnte, dass das nicht unbedingt die rationellste Geschichte ist. Also da ist sozusagen ein Quertiphänomen auf dieser Ebene im Spiel, das dafür sorgt, dass die Dinge so weiterlaufen, obwohl bereits sehr viele Leute wissen können, dass die Dinge nicht ideal laufen. Ja? Bitte, jetzt kommen wir ein bisschen auch in den Rahmen der Lehrveranstaltung zurück, weil da schon auch Grundbegriffe noch zu klären sind. Aber diesbezüglich, weil ich gerade daran erinnert werde, nicht? Dieser schöne Begriff der Bounded Rationality, also der gebundenen Rationalität. Herbert Simon hat diesen Begriff geprägt. Dieses Phänomen hat sehr viel mit dem zu tun, wofür eben auch Pfadabhängigkeiten stehen. Im Allgemeinen wird ja angenommen, dass, ich weiß nicht, in dieser neoklassischen Wirtschaftstheorie zum Beispiel, wird angenommen, dass Individuen natürlich im Hinblick auf ihre eigene Kosten-Nutzen-Maximierung agieren und dabei sozusagen, man möchte sagen, mit letzter Konsequenz beständig durchrechnen, ob das, was sie tun, für sie rationell ist. Das heißt, sie wiegen den Nutzen ihrer Aktionen und setzen dagegen den Kosten ihrer Aktionen, und wenn dabei was Positives rauskommt, also eine positive Bilanz rauskommt, nicht, wenn mehr Nutzen vorhanden ist als Kosten im Spiel sind, dann wird ökonomisch rational gehandelt. Und so die klassische Wirtschaftstheorie geht davon aus, dass wenn das alle hinreichend konsequent und lange tun, dann kommt es zu so etwas wie einem tatsächlich rationalen Zustand in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, in unserem Wirtschaftssystem. Tatsächlich, und dafür steht dieser Begriff der Bounded Rationality, tatsächlich ist es so, dass wir natürlich ständig in Nischen im Hinblick auf bestimmte Aspekte und nur auf diese Aspekte agieren. Das heißt, wir lassen beständig, und zwar grundsätzlich, eine ganze Reihe von Aspekten draußen aus unseren Kosten-Nutzen-Kalkulationen. Diese Kosten-Nutzen-Kalkulationen sind selbst eingerahmt, finden in einem bestimmten Korridor statt, in dem eben bestimmte Kostenfaktoren und bestimmte Nutzenfaktoren wichtiger erscheinen als in anderen Kontexten. Sie sind kontextabhängig, mit einem Wort. Hier im Rahmen der Philosophie, ich habe bereits darauf hingewiesen, also im Rahmen eines Philosophieinstitutes wird es sehr wahrscheinlich keine besondere Relevanz haben, zu behaupten, oder ich weiß nicht, damit punkten zu wollen, dass ich reicher bin als ihr, behaupte ich mal. Also das ist sozusagen kein Aspekt, der meinen Argumenten mehr Gewicht geben könnte. Das ist hier etwas, was draußen bleibt aus einer Kosten-Nutzen-Kalkulation. Im Rahmen der Wirtschaft oder in einem Geschäft oder ich weiß nicht, beim Vertragsabschluss spielt das sehr wohl eine Rolle. Das heißt, wir agieren immer im Hinblick auf den Kontext, der uns eben von der Gesellschaft angeliefert wird, der uns von der Gesellschaft zur Verfügung steht. Und wir agieren in dieser Hinsicht ökonomisch rational, aber eben nur rational, so rational, wie es eben dieser Kontext erlaubt. Und diese Kontextualisierung, diese Rahmung dessen, was da als rational erscheint, findet auf sehr vielen hochkomplexen, ineinander verschachtelten Ebenen beständig statt. Auch das dürfte klar sein. Nicht? Man kann ja, ich weiß nicht, bis in atomare Handlungszusammenhänge diese Sache durchspielen, wenn man sagt, ich weiß nicht, die Wahl von Begriffen, auch das ist natürlich mit einem gewissen Energieaufwand verbunden und ich vergleiche den, ja, vielen Dank, eben mein Energiehaushalt sowieso stark im Drängen ist. Zum Beispiel, nicht mangelnder Sauerstoff könnte mich dazu verleiten, gewisse Begrifflichkeiten zu vermeiden, längere Begrifflichkeiten, was halt auch den Begriff der Bounded Rationality, und dafür kürzere Begrifflichkeiten zu wählen. Das wäre sozusagen ökonomisch rational im Hinblick auf den Energiehaushalt. Auf der anderen Seite ist hier natürlich im Rahmen einer Vorlesung doch so etwas wie, naja, Punktgenauigkeit, Präzision im Spiel, natürlich auch der Wunsch, dass ihr alle am nächsten Montag wieder hier sitzt und nicht deswegen, weil ich verkürzend agiere, die Vorlesung verlasst und vieles mehr. Deshalb muss ich natürlich jetzt sozusagen den einen Kontext meines Energiehaushaltes gegen den Kontext des Wunsches, dass ihr nächste Woche wiederkommt, abwägen und meine Kosten-Nutzen-Kalkulationen diesbezüglich vergleichen, was wieder in einem größeren Kontext steht, der vielleicht mit der Situation des Institutes zu tun hat, was wieder in einem größeren Kontext steht, der mit der Situation der Wissenschaften in Österreich zu tun hat und vieles mehr. Und das Ganze kann man sich so hierarchisch verschachtelt ineinander vorstellen. Und man könnte glauben, dass da irgendwo jemand den Durchblick hat und all diese Kosten-Nutzen-Kalkulationen gegeneinander aufrechnen kann und unterm Strich dann natürlich feststellen könnte, das ist im Endeffekt ökonomisch rational und das ist es eben nicht. Das wäre sowas wie der liebe Gott, der alle unsere Aktionen kennt und beobachten kann und auch jederzeit den Einblick hat in alle zukünftigen Entwicklungen und diesbezüglich eine Definitionsmacht im Hinblick auf ökonomisch rational hätte. Es dürfte klar sein, und das will ich damit betonen mit dieser schönen Geschichte, dass wir normale Sterbliche selbstverständlich immer bounded rational agieren. Das heißt, im Hinblick auf unser verfügbares Wissen, auch mittlerweile im Hinblick darauf, dass wir eine ganze Reihe von Dingen eben nicht wissen, Entwicklung des Ölpreises in 50 Jahren und vieles mehr, und im Hinblick darauf, dass wir eine ganze Reihe von Dingen grundsätzlich nicht wissen können, die bei solchen Kalkulationen im Spiel sind. Bitte.
Ein Teil der Boundary ist jetzt wahrscheinlich auch biologische Natur, nicht?
Natürlich.
Unser Leben, weil wir ewig lebendig würden, wir wahrscheinlich anders agieren.
Ja, selbstverständlich. Also die Vorgaben, die uns unsere biologische Konstitution dabei gibt, sind nicht zu missachten. Das dürfte klar sein. Bin ich wieder mal eigentlich gewillt, direkt da anzuschließen. Auf der anderen Seite ist jetzt noch was nachzuliefern, was mir die ganze Zeit bereits vor Augen steht. Aber ich liefere jetzt doch lieber mal diese grundsätzliche Geschichte nach, nämlich die von Gebrauchswert und Tauschwert. Die dürfte vielen von euch bekannt sein, hat aber sehr viel jetzt mit dieser Gegenüberstellung von Individualinteressen und Marktinteressen zu tun, die ich vorher erwähnt habe. Es gibt diese von Karl Marx prominent gemachte Unterscheidung von Tauschwert und Gebrauchswert, die eben nichts anderes bezeichnet als den Unterschied dessen, was wir aus unserer individuellen Problemsicht einem bestimmten Gut oder einer bestimmten Leistung, einem bestimmten Dienst an Wert zumessen. Das ist der Gebrauchswert, also das heißt derjenige Wert, der für uns individuell an einem bestimmten Gut, an einer bestimmten Leistung haftet, also das sozusagen den Wert, der dieses Ding für uns hat. Und demgegenüber ist eben dieser berühmte Tauschwert derjenige Wert, den der Markt für etwas bestimmt. Nein, nein, ganz was anderes. Es geht um Tauschwert und Gebrauchswert, ein Begriffspaar, das in dieser marxischen Wirtschaftstheorie sehr prominent gemacht wurde. Das aber, weil, und das haben wir jetzt beim Punkt, weil im Marxismus ganz allgemein, natürlich mit einer ganz anderen Stoßrichtung, als wir sie hier vertreten, und natürlich zu einer ganz anderen Zeit in einer anderen Gesellschaft, nämlich vor mittlerweile 150 Jahren, andere Dinge in den Vordergrund gestellt werden sollten. Das, also dieser Tauschwert wurde dort in dieser Gesellschaft als das, naja, Grundlegendere angesehen. Die Individuen sind im Vordergrund gestanden. Die Bedürfnisse, die Wünsche der Individuen sind in dieser Konzeption im Vordergrund gestanden. Und der Tauschwert hat eben dasjenige dargestellt, was diesen Gebrauchswert verkürzt, abstrahiert, zu einem bloßen Durchschnitt werden lässt. Der Tauschwert ist bekanntlich derjenige Wert, den ein Produkt, ein Gut, eine Leistung, ein Dienst auf dem Markt annimmt, und zwar im Hinblick auf die dort herrschenden Angebote und Nachfragen. Und das haben wir ja bereits besprochen. Für mich kann, ich weiß nicht, ein philosophischer Diskurs, ein interessanter philosophischer Diskurs noch so viel wert sein, wenn der Markt diesen philosophischen Diskurs nicht zu schätzen weiß, kann ich mit meiner Gebrauchswertvorstellung baden gehen. Das dürfte klar sein. Also das, was ich sozusagen aus meiner persönlichen individuellen Problemsicht diesem philosophischen Diskurs an Wert zumessen würde, sagen wir jetzt einmal 10.000 Euro für eine halbe Stunde, naja, ein bisschen übertrieben, aber doch, ist der Markt natürlich nicht bereit zu zahlen. Das dürfte klar sein. Ganz einfach deswegen, weil gesamtgesellschaftlich gesehen am Markt im Hinblick erst einmal auf die Nachfrage deutlich zu geringe Nachfrage herrscht, auf der anderen Seite vielleicht, wenn man das so nebulos definiert, nicht, Diskurs, philosophischer Diskurs, auch ein gewisses Angebot herrschen wird, also ich mich der Konkurrenz von sehr vielen Anbietern gegenübersehen werde.
Beispiel Liebe.
Bitte?
Beispiel eBay ist da vielleicht.
Ja, natürlich. Nicht? Zum Beispiel. Aber das ist interessant, eBay ist ja ein Unternehmen, das den Markt wirklich globalisiert und das dann wirklich aus dem letzten Winkel der Welt auch noch Nachfragen relevant werden lässt. Also Nachfragen, die hier und jetzt natürlich für uns keine Rolle spielen, aber die dann unter Umständen doch für Preisentwicklungen sorgen, die gelegentlich erstaunen. Also es kann man durchaus, ich weiß nicht, ob es jetzt philosophische Diskurse gibt, die dort angeboten werden, aber es werden sehr skurrile Dinge dort angeboten, die doch enorme Werte, Tauschwerte erzielen. Obwohl man so im Hinblick auf eine begrenzte Ökonomie nicht damit rechnen würde. Naja. Ja, vielleicht diesbezüglich ein recht interessantes Beispiel, das mir vor kurzem untergekommen ist, dass jetzt auch diese Verwerfung von Tausch und, nämlich die globale Verwerfung von Gebrauchs- und Tauschwert ein bisschen demonstriert. Ich muss ein bisschen dazu ausholen. Sie kennen vielleicht, oder ich hoffe, viele von euch kennen diese Internetspiele, wo man gewisse Spielstände erreichen kann. Und mit diesen Spielständen dann, ich weiß nicht, bin selbst jetzt kein Experte bei Internetspielen, aber als diejenigen Spiele, die man so in Gemeinschaft vom Heimcomputer aus mit der Worldwide Community spielen kann, und da kann man gewisse Spielstände erarbeiten, mit denen man dann in ein höheres Spielniveau vordringen kann. Also nur mit denen man dann in ein höheres Spielniveau vordringen kann. Diese Spielstände werden bei eBay gehandelt. Ich weiß nicht, ob wer das schon mal gemerkt hat. Und zwar durchaus um einiges Geld. Also da werden Summen von $500 geboten, damit man bei berühmten oder viel gespielten Spielen, Internetspielen, sich diese ganze Einstiegsebene erspart. Also gewöhnlich muss man, wenn man so ein Spiel angeht, recht lange spielen, damit man diese Spielstände zusammenbekommt. Sowas wie eine Währungseinheit. Diejenigen, die halt sehr intensiv spielen, wollen sich diese Eingangsphase ersparen und sind bereit, doch erhebliche Summen für diese Spielstände zu bezahlen, und bei eBay wird das Ganze handelbar. Und die interessante Geschichte dabei ist, dass es mittlerweile eine Unternehmung gibt, also eine Firma gibt, die an der Grenze von USA und Mexiko angesiedelt ist, und zwar genau kurz außerhalb der Grenze der USA, in einer kleinen Stadt in Mexiko, wo der Unternehmer nichts anderes macht, als eine Reihe von arbeitslosen Mexikanern rund um die Uhr praktisch spielen zu lassen. Der hat dort in die kleine Firma Computer reingestellt, und Sie können sich bereits zusammenreimen, der hat Computer reingestellt, lässt die bezahlterweise rund um die Uhr spielen, allerdings bezahlterweise zu einem Niveau, das dem mexikanischen Lohnniveau entspricht. Und die erarbeiten im Zuge dieses Spielens diese Spielstände, die der Unternehmer dann bei eBay verkauft auf einem weltweiten Markt und erzielt dort Summen, die die Gehälter dieser Mexikaner also uns 100- oder 1000-fache übersteigen. Also sehr lukrative Ort, Spiel und Arbeit zu verbinden. Eine lukrative Art und Weise, die eben mit den Unterschieden von Gebrauchs- und Tauschwerten spielt. Also die sozusagen mit dem Umstand rechnet, dass auf globalisierten, komplex organisierten Märkten, wo es eben auch Strukturen gibt, das ist das Wichtige, eine Infrastruktur vorhanden ist, die diesen globalen Austausch möglich macht, Werte erzielt werden können, die eben den individuellen Gebrauchswert der Arbeit, die da geleistet wird, übersteigen. Bitte, selbstverständlich kann es auch umgekehrt sein, und es gibt unzählige Beispiele, wo es grundsätzlich andersherum ist, nicht? Also dass der Tauschwert wesentlich geringer liegt als der Gebrauchswert. Stichwort wieder Globalisierung, Sie kennen die Geschichte, nicht? Also was halt Textilfabriken im Waldviertel haben selbstverständlich enorm höhere Produktionskosten als eine Textilfirma in China zum Beispiel, einfach aufgrund der unterschiedlichen Lohnkosten, die da im Spiel sind, auch aufgrund der Steuern und viel mehr. Nicht? Hochpreisland Österreich verursacht natürlich ganz andere Lohnkosten. Das heißt, für die einzelnen dort Arbeitenden sind die Gebrauchswerte ihrer Tätigkeit viel höher, als der internationale Markt zu bezahlen bereit ist. Die Textilien, die im Waldviertel produziert werden können eben in China billiger produziert werden. Und auf dem Markt ist es völlig irrelevant, ob hier eine hochpreisige, steuerbelastete Lohnpolitik im Spiel ist oder ob wir eben ein Land sind, das doch sehr viel auch jetzt in Umweltschutzmaßnahmen investiert und vieles mehr. All das spielt auf einem globalisierten Markt keine Rolle. Auf dem Markt zählt nur der Tauschwert. Und damit haben natürlich die Waldviertler Textilarbeiterinnen kaum eine Chance, ihre Preisvorstellungen oder die Unternehmer im Waldviertel ihre Preisvorstellungen durchzudrücken. Dürfte klar sein. Da ist eine grundsätzliche Diskrepanz von zwei Dynamiken im Spiel, die im Prinzip nichts anderes beleuchtet, als das, was ich vorher im Hinblick auf den Markt zu demonstrieren versuche. Bitte.
Ein wirkliches Verständnisproblem, weil es geht darum, dass offensichtlich der Tauschwert unzulässig verkürzt wird.
Ja.
Aber irgendwie, wenn man die...
Na, der Gebrauchswert wird...
Logisch verwendet, und da ist in einer funktionierenden Marktwirtschaft eigentlich der Tauschwert immer höher als der Gebrauchswert, weil wenn der Gebrauchswert höher wäre, dann würde derjenige, der das Ding hat, es ja nicht verkaufen. Solange für den Farmer seinen Korn einen höheren Gebrauchswert hat, als der Gebrauchswert ist, ihm würde das Korn behalten. Also er würde es nicht verkaufen.
Ich würde gerade im Bereich der Wissensarbeit nicht ausschließen, dass man individuell durchaus einen hohen Gebrauchswert. Dass das den Tausch verhindert, meinen Sie?
Ja, genau. Solange der Gebrauchswert höher ist als der Tauschwert,
ja,
wird er das nicht in den Wirtschaftskreislauf einbringen, weil es ist ihm ja der persönliche Gebrauchswert eben höher.
Grundsätzlich haben Sie recht, natürlich. Ich habe jetzt an den Bereich der Wissensarbeit gedacht, wo natürlich wo sozusagen getauscht werden kann, ohne dass wirklich etwas weggegeben wird. Sie kennen das Problem, nicht? Also sozusagen Wissen zu tauschen kann geschehen, ohne dass ich eine Minderung meines individuellen Gebrauchswerts wahrnehme, weil ich das Wissen immer noch verfüge, auch wenn ich es weggebe. Aber grundsätzlich haben Sie recht, Und sozusagen in der Diskussion im Anschluss an diese Unterscheidung bei Karl Marx ist natürlich auch immer wieder herausgestellt worden, dass der Tauschwert derjenige ist, der den Gebrauchswert verkürzt. Nicht? Also dass sozusagen das Individuum am Markt nicht zu seinen Rechten kommt, nicht zu seine Bedürfnisse nicht mehr erfüllt sieht und sie auch grundsätzlich nicht mehr erfüllt haben kann. Bitte.
Ich möchte noch kurz ein Beispiel einbringen, wo ich denke, dass es sehr wohl so ist, dass es trotz dem Zustand, den der Kollege beschrieben hat, herauskommt, wenn man zum Beispiel von einem Künstler ausgeht, der sein Gemälde jetzt für 100 Euro verkaufen möchte und das echt dafür nicht bekommt, wird er sich überlegen, ob er es für 80 Euro auch verkauft, obwohl das nicht seinen individuellen Vorstellungen entspricht, nur dass er halt mal, was man sich Lebensmittel einkaufen gehen kann. Er hat ja nichts davon, wenn er sich behält. Auch aber wenn, nicht deine Vorstellungen.
Aber wenn das, worauf der Kollege hingewiesen hat, glaube ich, wäre der Aspekt, wenn er 80 Euro dann dafür bekommt, dann ist das eben ein Tauschwert, der vom Markt generiert wurde, nicht? Der dann doch niedriger liegt als der Gebrauchswert des.
Ja, und nach dem Tod ein Künstler seinen Preis.
Ja, natürlich. Auch da gibt es
ganz einfach. Rephrasen, würde ich sagen wollte, wenn für dich das Gemälde einen Gebrauchswert von 100 hat, dann wirst du niemandem 80 geben.
Doch, wenn ich ein armer Künstler bin und vielleicht gerne was zu essen will.
Dann ist genau das passiert, was wir angesprochen haben. Dann ist eben der Tauschmarkt, den der Markt generiert, nur 80 Euro. Für dich oder für sie, Entschuldige, hat natürlich jetzt dieses Gemälde den Gebrauchswert von 100 Euro. Also das heißt, der Tauschwert ist vergewaltigt den Gebrauchswert. Bitte?
Es kann aber immer zu einem Tausch kommen, selbst wenn diese Werte.
Naja, wenn ich meine Gebrauchswertvorstellungen reduziere und sage, ja, tut mir leid, also das bekomme ich am Markt nicht. Das macht auch der Waldviertler Textilhersteller nicht mittlerweile. Notgedrungen. Oder er geht Konkurs.
In dem Fall ist ja der Tauschwert noch höher als der Gebrauchswert, weil der tatsächliche praktische Gebrauchswert für einen hungernden Künstler, der dem Winter kalt ist, ja gegen Null geht. Ja.
Also, ja, okay, auch das. Solche Sonderfälle wie Kunstmärkte, da kann es natürlich sehr leicht passieren, dass ein idealistischer Sammler einem idealistischen Künstler gegenübersteht und der sagt, ja also das ist mir persönlich so viel wert, dass ich dir deine Gebrauchswertvorstellung erfülle, obwohl niemand anderer am Markt mitbietet. Ne? Das sind sehr spezielle Tauschaktionen. Natürlich, auch das, auch da wieder, ne? Bounded Rationality, da sind vielleicht andere Aspekte im Spiel, zum Beispiel humanistisch über, nicht? Die dafür sorgen, dass dann das doch andere Preise bezahlt werden. Das ist ganz klar.
Ist es nicht so, dass der Tauschwert eigentlich praktisch immer in Zukunft gegen die Gebrauchswert wird? Weil ich meine, wenn der Tauschwert so ist, dann wird er in Zukunft der Gebrauchswert sich daran anpassen müssen.
Verstehe. So, ja. Jetzt sind wir genau bei dem Punkt, auf den ich raus wollte. In diesen Debatten im Anschluss an Karl Marx, nicht von ihm selbst, aber von sehr maßgeblichen Leuten, die sich eben Marxisten genannt haben, nur als kleine Neben. Bemerkung, Sie wissen, Marx selbst hat ja von sich gesagt, er ist kein Marxist, schönes Paar, ein Marxist. Von Leuten, die sich eben Marxisten genannt haben, ist eben diese Gegenüberstellung vom Gebrauchstauschwert verabsolutiert worden, dahingehend, dass der Gebrauchswert, also der individuelle Wert, als etwas Absolutes angesehen wurde, als etwas Feststehendes, als etwas dem Individuum klipp und klar Zurechenbares. Der Tauschwert ist dagegen etwas sozial Konstruiertes, nämlich vom Markt konstruiert. Wir haben etwas, was sozusagen klassisch philosophisch betrachtet ontologisch feststeht, nämlich die Bedürfnisse des Individuums, die natürlich im Rahmen des Marxismus noch als existenzielle Bedürfnisse angesehen wurden, das heißt als Lebensbedürfnisse, Daseinsbedürfnisse, das steht fest und in dieser Theorie auch relativ unverändert. Auf der anderen Seite haben wir etwas, einen Tauschwert, der diese feststehenden Bedürfnisse vergewaltigt, wie es im Rahmen dieser Theorie heißt, der sich aber beständig verändert, der von der Gesellschaft konstruiert wird oder vom Markt in dem Fall konstruiert wird. Nicht? Und was Sie gerade eingewandt haben und was wir oder was ich im Rahmen dieser Lehrveranstaltung besonders herausstellen möchte, ist der Umstand, dass selbstverständlich auch der Gebrauchswert niemals als erstens mal was Feststehendes und zweitens auch nicht als etwas völlig individuell Konstituiertes wahrgenommen werden kann. Weil sich ganz einfach gesagt auch unsere Bedürfnisse, unsere Knappheitswahrnehmungen immer sozial konstituieren. Wir nehmen heute eben, um das zu betonen, eher, ich weiß nicht, das neueste Handy oder einen neuen Computer oder was eine tolle Freizeitveranstaltung am Wochenende als knapp wahr, denn die Lebensmittel oder ich weiß nicht, die Kleidungsstücke, die wir am Leib haben. Dass unsere Knappheitswahrnehmungen sind andere als die einer Gesellschaft vor, sagen wir mal, 500 Jahren und die sind wieder mal anders als die einer Gesellschaft vor 1000 Jahren und vor 10.000 Jahren. Die Knappheitswahrnehmungen verändern sich, auch die Gebrauchswerte verändern sich. Keineswegs ist es so, dass der Gebrauchswert etwas Festes ist und der Tauschwert etwas, was sich bewegt, sondern es bewegt sich beides und es bewegt sich eben auch in Abhängigkeit zueinander, was ja das Beispiel von der Kollegin recht gut demonstriert. Wir, auch als hungernde Künstler, sind wir natürlich Leute, die ein gewisses Marktbewusstsein haben. Das heißt, wir bestimmen den Wert unserer Leistungen, unserer Güter, unserer Hervorbringungen nicht anhand dessen, was wir uns ganz alleine im Hinblick auf dieses Ding vorstellen, sondern wir bestimmen diesen Wert auch im Hinblick auf den Markt. Und wenn ich der Meinung bin, dass mein Kunstwerk 100 Euro wert ist, dann bin ich das deswegen schon im Hinblick auf diese formale Festsetzung eines Wertes. 100 Euro ist etwas, das ich nicht erfunden habe, sondern das eine Währungseinheit darstellt, die selbstverständlich von der Gesellschaft angeliefert wird. Ich weiß nur deswegen, was 100 Euro sind, weil mir die Gesellschaft, meine Sozialisation, meine Eltern, meine Mitmenschen beigebracht haben, was in etwa 100 Euro sind. Und weil sie mir auch beigebracht hat, was im Vergleich zu mir vielleicht ein Picasso wert ist oder ein was auch immer für ein Kunstwerk. Nicht? Aufgrund dieses Wissens, dieses Vorwissens, aufgrund dieser vielen Erfahrungen, die wir im Laufe unseres Daseins machen, auch aufgrund der Erfahrungen, die wir mit dem Markt machen, messen wir unseren Leistungen, unseren Diensten, unseren Aktionen einen Gebrauchswert zu. Und dieser Gebrauchswert ist diesbezüglich ganz genauso sozial konstruiert wie der Tauschwert. Auch da geht es nicht um etwas Ursprünglicheres, was vielleicht zuerst da gewesen ist und dann eben von einem Tauschwert verkürzt wird, sondern es geht um etwas, das dynamisch sich verhält. Es sind im Prinzip Dynamiken, die gegeneinander verworfen und hochkomplex, aber doch unabhängig voneinander sich entwickeln und dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft so aussieht, unsere Welt so aussieht, wie sie eben aussieht.
Bitte. Sie haben heute nur den als Dynamik der Macht gesprochen. Kann man auch Politik, Gesellschaft als Dynamik...
Selbstverständlich. Ich habe es ja am Anfang der Vorlesung gesagt, ich habe diesen Markt als Beispiel herausgestellt, um zu demonstrieren, mit welchen Dynamiken zu rechnen ist, wenn an so etwas wie Interpretation und Veränderung der Welt herangegangen werden soll. Als eines der vielen Beispiele, wir werden noch auf viele mehr zu sprechen kommen, und da gehört natürlich auch die Politik fundamental dazu, da gehört auch unsere wissenschaftliche Tätigkeit und vieles mehr fundamental dazu. Das sind Dynamiken, die sich beständig aus der Entwicklung oder aus dem Versuch, die Welt zu interpretieren und zu verändern, herausentwickeln. Das heißt, gerade deswegen, weil wir unsere Welt bearbeiten, weil wir sie nicht so hinnehmen, wie sie ist, entstehen diese Dynamiken. Und sie verändern eben die Versuche, die Welt zu interpretieren und zu verändern. Und sie verändern sie beständig. Und in unserer Zeit, in unserer modernen Zeit, Stichwort Polykontextualität, geschieht dies mit einer Geschwindigkeit, die vielleicht sogar solche Vorlesungen wie diese hier obsolet machen, weil nicht auszuschließen ist, dass sich innerhalb eines Semesters bereits die Bedingungen dessen verändern, was für Interpretation und Veränderung im Spiel ist. Aber nicht anders, um das als Schlusswort noch anzubringen, nicht anders können wir agieren. Wir sind eben darauf angewiesen, unsere Welt zu interpretieren und zu verändern.
In dem Sinne, die Dialektik von dem Marxismus ist ja die Akzeptanz der Dynamik der Gesellschaft oder Geschichte.
Natürlich. Deswegen habe ich, Sie haben es gemerkt, einen gewissen Unterschied gemacht zwischen Marx selbst und den Marxisten oder dem, was so im Allgemeinen als Marxisten verstanden wird. Marx selbst hat eine durchaus, wenn man im Detail hinschaut, wenn man nicht nur seine politischen Schriften in Betracht zieht, durchaus enormes Problembewusstsein für diese Art der Dynamiken gehabt. Er hat es auch in seinen Schriften zum Ausdruck gebracht. Oder sagen wir mal in seinen wissenschaftlichen Schriften zum Ausdruck gebracht. In seinen politischen hat er natürlich auch da wieder Bounded Rationality, gleichsam aufgrund des Kontextes, in dem sie gestanden sind, verkürzen müssen. Da hat er eben bestimmte Aspekte in den Vordergrund gestellt und andere weggelassen. Auf diesen Umstand werden wir das nächste Mal ausführlicher zu sprechen kommen. Ich bedanke mich für heute. Meine Damen und Herren, ich darf euch recht herzlich begrüßen. Zunächst, und das wird wahrscheinlich zum regelmäßigen ersten Punkt dieser Veranstaltung werden, der Bericht über das Prozedere im Wiki, das diese Lehrveranstaltung begleitet. Es boomt. Also es tut sich einiges, was mich sehr freut, weil meine Kontextsteuerung da offensichtlich, und mein Versuch einer Kontextsteuerung da doch einiges bewirkt hat, offensichtlich. Ein kleiner administrativer Wunsch, es scheint da, wobei ich allerdings technisch nicht wirklich jetzt am Laufenden bin, leichte Unterschiede bei der Möglichkeit, sich da als Beitragender oder Beitragende einzutragen zu geben. Also es gibt offensichtlich eine Möglichkeit, sich so einzutragen, dass ich dann nicht die E-Mail-Adresse, die zu der Person dazugehört, die sich da einträgt, sehen kann. Was mich natürlich dann davon abhält oder was mich behindert, dem oder derjenigen mitzuteilen, dass eventuell da Prüfung erspart wurde und ähnliches. Da, um es ganz konkret zu sagen, da scheint dann diese Identifikation, wie immer man die wählt, rot auf und nicht blau. Wenn sie blau ist, dann kann ich das anklicken und sehe eine E-Mail-Adresse, eine dazugehörige, die selbstverständlich auch nichts über den Namen aussagen muss, aber die ich zumindest anschreiben kann, die ich adressieren kann. Wenn das nur rot ist, kann ich das nicht. Das betrifft insbesondere eine Beitragende, die sich interessanterweise, und gerade in unserem Kontext hier sehr interessanterweise und vielsagenderweise vielleicht als Advocatus Veritatis deklariert, also als Anwalt der Wahrheit. Wer immer das ist, ist mir auch egal, aber ich kann aktuell diese Person nicht adressieren. Da gibt es offensichtlich eine Möglichkeit, das zu ändern. Also wenn man darauf Wert legt, adressiert zu werden, dann möge man das bitte ändern. Und für alle anderen, die noch beitragen wollen, als Hinweis das zu beachten. Ja, und weniger administrativ, aber sehr grundlegend, wird da natürlich die Frage diskutiert, was es denn werden soll, dieses Wiki. Gedacht war es, oder von mir zumindest mal gedacht oder angedacht war es doch als so etwas wie ein Vorlesungsskriptum. Jetzt nimmt es allerdings allmählich Formen an, die weit über ein Skriptum hinausgehen, würde ich sagen. Es sind schon eine ganze Reihe von Beiträgen, oder eine ganze Reihe, aber zumindest einige Beiträge drinnen, die Dinge doch in einer Genauigkeits- und Detailverliebtheit Abhandlung, die ich hier überhaupt nicht erwähnt habe und eigentlich jetzt auch nicht als zentralen Aspekt dieser Lehrveranstaltung ansehe, wo ich auf der einen Seite natürlich sehr froh bin, wenn da zusätzliche Informationen fließt, keine Frage, wo ich auf der anderen Seite aber doch ein bisschen die Befürchtung hege, dass jemand, der vielleicht aus beruflichen Gründen oder wie auch immer, hier nicht regelmäßig teilnehmen kann und sich an dem Skriptum orientiert, dann doch vielleicht Aspekte oder jetzt Themenzusammenhänge als hier vermittelt wahrnimmt, weil sie da drinnen so en Detail dargelegt werden. Stelle ich zur Diskussion, wenn das etwas werden soll, was weit über ein Skriptum hinausgeht, ist es mir sehr recht. Dann würde ich allerdings, das kündige ich hiermit an, sowas wie einen kleinen Vermerk oben dazu machen, dass es, dass was immer da entsteht, etwas ist, was mit meiner Lehrveranstaltung hier vielleicht nur im Verhältnis einer Initialzündung steht. Also das heißt, wo diese Lehrveranstaltung nur mehr sowas wie ein Impulsgeber ist und das, was daraus dann wird im Internet, aufgrund einer eigenen Dynamik ganz andere Formen annimmt. Und da würde ich dann vielleicht auch hinterfragen, ob da dann unbedingt mein Name oder die Bezeichnung Vorlesung Füllsack im Titel dabei stehen muss. Ne? Dann könnte man diskutieren. Wenn es ein Skriptum sein soll, dann würde vielleicht die Möglichkeit bestehen, diese hinzugefügten Teile zu markieren, zu sagen, das war nicht unbedingt jetzt Gegenstand oder zentraler Gegenstand der Vorlesung, das wurde als zusätzliche Information dazugestellt. Also die Möglichkeiten gibt es und auch auf die Nutzung dieser Möglichkeiten oder auch über die Einigung zur Nutzung dieser Möglichkeit sollten wir demokratisch befinden, sollten wir im Sinne des Wikis befinden. Das heißt, solltet ihr die User dieses Wikis, oder nicht nur die User, sondern eben auch die Produzenten, Produzentinnen und Userinnen, die dieses Wikis befinden, indem ihr euch einmischt, indem ihr kritisiert, problematisiert, dazu schreibt und vieles mehr, was immer man tun kann. Bitte, interessanter Aspekt dieser Geschichte ist der, dass, und das hat doch auch einiges mit unserem Thema zu tun, dass in solchen, na sage ich mal, polykontextualen Situationen, wie auch das Wiki ein Repräsentant dafür ist, auch durch Schweigen kommuniziert wird. Also bis zu einem gewissen Grad ist auch die Nicht-Teilnahme an dem, was da steht, eine Teilnahme, ein Beitrag. Nicht? Also in dem Moment, wo man eben das hinnimmt und so sich mit dem zufrieden gibt, was da passiert, hat man eben auch bis zu einem gewissen Grad zu dem Erscheinungsbild dessen, was da entsteht, beigetragen. Das, nur eine Sekunde noch, das ist bitte ein Aspekt, der für unsere, brauche ich vielleicht auch gar nicht selbst erwähnen, ne, das für demokratisch organisierte Gesellschaften grundsätzlich gilt. Also nicht zur Wahl gehen ist natürlich eine Wahlentscheidung, ganz klar. Ne?
Bitte. Heißt das, Wiki akzeptieren kann einem auch die Brücken ersparen?
Das Wiki akzeptieren wird als solches bei mir nicht wahrgenommen werden können, weil ja da dann nichts drinnen steht, was mich zur Annahme verleiten könnte, dass sie es akzeptiert haben. Bitte, man könnte sich natürlich den Spaß machen, da ich bei jeder Version dazu schreiben, ja, akzeptiert, so und so. Ne? Das ist eine durchaus kreative Möglichkeit. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich so viel Kreativität dann als relevante Tätigkeit werte. Bitte.
Ich wollte noch sagen zu Ihrem Namenproblem, dass Sie keine E-Mails sehen, beziehungsweise auch immer. Die Unterscheidung, ob jetzt ein Name rot dargestellt wird oder blau dargestellt wird, hängt jetzt nicht davon ab, ob immer das einstellt oder so, sondern man registriert sich und jeder registrierte User hat dann eine eigene sozusagen ja, eine User-Seite, wo er Informationen über sich selber hineinstellen kann. Und wenn diese User-Seite nicht angelegt ist, beziehungsweise keine Informationen drauf sind, dann ist der Name rot. Das heißt, ich kann doch reinschreiben, bla 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 oder was weiß ich, irgendwas ohne meine E-Mail, dann wäre der Name auch blau.
Ich verstehe.
Also man muss, damit Sie uns anschreiben können, sozusagen in seine User-Seite eben halt, oder bei seiner User-Seite seine E-Mail hinterlassen.
Okay, also es geht darum,
dass zum Beispiel mein Usernamen gut ist, das ist auch blöd, wenn man das nicht sieht.
Na, ich brauche irgendeine adressierbare Adresse oder eine E-Mail-Account, den ich eben anschreiben kann, sonst kann ich einfach beim besten Willen nicht in Kontakt treten. Selbstverständlich darf das irgendein fiktiv, also es ist ja recht leicht, sich eine E-Mail-Adresse, die nichts mit dem Studienaccount zu tun hat oder die nichts mit dem Namen zu tun hat, im World Wide Web anzulegen und das zu verwenden. Also wenn jemand doch anonym bleiben will oder wie auch immer. In dieser Hinsicht eine sehr wichtige Anmerkung, weil ich gefragt habe, selbstverständlich gibt es keine negativen Sanktionen auf irgendwelche. Also, es wird nur positiv bewertet, wenn jemand beiträgt und wenn gewisse Qualität von Beiträgen da einfließen. Negative Sanktionen gibt es selbstverständlich nicht. Also wenn jemand da sich nicht traut, weil er befürchtet, dann Blödsinn zu schreiben, hat das selbstverständlich keine Auswirkungen auf auch nicht auf die Prüfungsarbeit, die dann vielleicht im Sinne einer klassischen Prüfungsarbeit am Ende des Semesters doch abgelegt wird. Das dürfte klar sein.
Aber als Philosophie können diese Meinung nicht haben, etwas fürchten. Wenn wir Philosoph sind, dann müssen wir sagen, was wir denken.
Richtig, richtig. Also es gibt keinen Grund, irgendetwas zu befürchten, sondern jeder Beitrag ist ein Beitrag und es gibt halt dann Beiträge, die vielleicht von der Gemeinschaft angenommen werden und stehen gelassen werden. Und es gibt, es sollte idealtypisch so funktionieren, dass Beiträge, die nicht für relevant gehalten werden, dann von der Gesellschaft, Gemeinschaft der Beitragenden auch wieder gelöscht werden oder kritisiert werden oder verändert werden. Das ist die Idee dahinter. Habe ich des Öfteren bereits betont. Ja. Gut, aber es gibt da ganze Reihe von bereits recht interessanten Beiträgen, die durchaus in meinem Sinne dort stehen. Noch eine Anmerkung vielleicht. Man kann sich ja auch ein bisschen arbeitsteilig spezialisieren, auch bei dieser Beitragssache, und ich würde zum Beispiel, so wie es jetzt momentan ausschaut, für ganz sinnvoll halten, wenn zum Beispiel nicht immer versucht wird, unten angefügt dann einen neuen Beitrag oder einen neuen Aspekt dazu zu stellen, sondern wenn auch versucht würde, im Hinblick auf das, was dann im Zuge des Verlaufs der Vorlesung vielleicht klarer zu stehen kommt, das, was zunächst hineingestellt wurde, also das, was ganz oben steht, auch zu revidieren versucht wird. Ne? Also wo man dann sagt, okay, jetzt sehen wir klarer, wo das denn hin wollte, was da in den ersten Stunden gesagt wurde, und jetzt können wir die Eingangsbemerkungen da vielleicht diesbezüglich ein bisschen revidieren und ein bisschen streamlinen oder wie auch immer. Und ganz allgemein im Hinblick auf die auf den Stil sind meines Erachtens auch recht große Unterschiede vorhanden. Es gibt auch ein paar orthografische Bedenklichkeiten, Partikularitäten, wenn man es so nennen will. Auch die könnten korrigiert werden. Das sind nur Anregungen. Das muss natürlich nicht sein. Ich habe nicht vor, mich da einzumischen, aber ich sage nur so, wie es momentan steht. Ne? Gibt's doch noch eine ganze Reihe von Möglichkeiten, das zu verbessern, was bereits da ist. Okay, aber es gibt eine ganze Reihe von interessanten Sachen. Eine, die durchaus in meinem Sinne ist, ist die immer wiederkehrende Betonung von Dynamiken. Das ist so ein schönes modernes Wort, Dynamik, nicht? Prinzipiell glaube ich, dass sich dieser Begriff, so nebulos erscheinen mag, dazu eignet, das, was wir hier als Thema unserer Lehrveranstaltung diskutieren, thematisieren, analytisch aufzufächern oder analytisch so zu strukturieren, dass es sich besser handhaben lässt. Und zwar im Unterschied jetzt vielleicht zu klassisch als, sagen wir mal, Handlungen von Individuen betrachtete Aktionen, die so etwas wie das gesellschaftliche Gefüge, das gesellschaftliche Gesamt ausmachen. Also das heißt, klassisch würde man sagen, wir sind, das habe ich ja schon betont, wir sind eine Gesellschaft zusammengesetzt oder addiert oder als Summe betrachtet von Individuen, die in irgendeiner Art und Weise agieren, handeln, etwas tun, und das, was dabei herauskommt, ist eben dann dieses gesellschaftliche Prozedere, die Bewegung des gesellschaftlichen Gesamts. Das verleitet ein wenig zur Annahme, zur klassischen Annahme, die gerade im Rahmen der Gesellschaftstheorie eine große Rolle gespielt hat, dass man den Wunsch, das Wollen des Individuums in den Vordergrund stellt. Das heißt, dass man könnte so klassisch aufklärerisch annehmen, dass Individuen nur hinreichend stark wollen müssen und sich anstrengen müssen und vielleicht tolerant sein müssen und auf den Mitmenschen eingehen müssen und vieles mehr, um eben eine ideal organisierte Gesellschaft zustande zu bringen. Das ist so ein bisschen die klassische Herangehensweise dessen, was Sozialphilosophie genannt wurde. Sehr verkürzt dargestellt, selbstverständlich. Dieser Begriff der Dynamik als Gegensatz dazu deutet vielleicht an, dass da Dinge im Spiel sein könnten, die über das individuelle Wollen hinausgehen. Über diese Involviertheit oder diesen Teilnahmeaspekt an der Gesellschaft. Selbstverständlich sind wir alles Teilnehmer unserer Gesellschaft, Teilnehmerinnen, und haben eine bestimmte Vorstellung, das habe ich ja bereits betont, wie diese Gesellschaft idealer organisiert sein könnte oder unsere Welt ganz allgemein idealer organisiert sein könnte, und wir handeln und interagieren natürlich auch im Hinblick auf diese Vorstellungen. Selbstverständlich spielt das eine große Rolle. Aber die Art und Weise, wie wir handeln und die Art und Weise, wie diese Handlungen zu stehen kommen, nämlich dann im Zusammenwirken mit all den anderen Handlungen, die sonst in unserer Gesellschaft gesetzt werden, hat dann nicht mehr sehr viel mit den Handlungen zu tun, die wir selbst setzen oder selbst setzen wollen. Da gibt es eine ganze Reihe von Verwerfungen, und auf diese Verwerfungen möchte ich heute ein bisschen aufmerksam machen. Wir haben das letzte Mal schon davon gesprochen, dass die Wahrnehmung der Welt eine große Rolle spielt bei dem, was ich sozusagen als veränderungswürdig in der Welt feststelle, was ich zum Ausgangspunkt meiner Handlungen mache, meiner Interaktionen. Ich habe auch davon gesprochen, dass das, was wir hier behandeln, doch bis zu einem gewissen Grad eine gewisse Analogie aufweist zu dem, was vielleicht in der Wirtschaftstheorie oder in der Soziologie als Arbeit angesehen wird. Ich versuche jetzt das, worauf ich aufmerksam machen will, zunächst einmal an diesem Begriff der Arbeit ein bisschen zu demonstrieren. Wir kommen dann vielleicht noch im Detail drauf, wie das sozusagen mit dem Versuch, die Welt zu interpretieren und zu verändern, im Detail zusammenhängt. Bei der Arbeit geht es um die Beseitigung von Knappheiten, ganz allgemein. Das heißt, wenn ich arbeite, nehme ich irgendwas als knapp wahr, und will diese Knappheit beseitigen. Was auch immer das sein mag. Denken Sie an, was nennt, die urgesellschaftliche Jagd, wo es eben um die Knappheit oder die Behebung der Knappheit von Nahrungsmitteln geht. Wo ich arbeite, wo ich jagen gehe, damit ich meine persönlich individuell wahrgenommene Knappheit an Nahrungsmitteln behebe. Machen wir es ganz unmittelbar und ganz ganz deutlich, dass sozusagen die Zusammenhänge zunächst einmal vor uns stehen, damit wir dann vielleicht darüber diskutieren können. Ich kann zum Beispiel eben jagen gehen, um meine Nahrungsmittelknappheiten zu beheben. Ich kann aber, es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, um solche Knappheiten zu beheben, ich kann aber zum Beispiel auch auf die Ressourcen von Mitmenschen zurückgreifen. Das heißt, ich kann nicht selbst jagen gehen, sondern ich kann, wenn im Nachbardorf oder im Nachbarstamm oder wo auch immer in meiner näheren Umgebung Knappheiten vielleicht effektiver behoben werden als in meinem Stamm, auf die Ressourcen dieses Stammes zurückgreifen. Und vice versa kann der andere Stamm oder die andere Gesellschaft oder die andere Gemeinschaft, wie man das fassen will, auf die Ressourcen meiner Arbeit zurückgreifen. Wie nennt sich das, wenn wir so vice versa auf Krieg?
Bitte?
Krieg? Naja, Krieg. natürlich, also ich kann es mir natürlich auch...
Urgesellschaften nicht so Benefizgedanken mit Hilfe ausgestattet, die eher gedacht mit Gewalt zu dieser... Ja.
Es ist vielleicht eine ganz interessante Frage, ob, wenn ich mir einfach was aneigne, was dem anderen gehört, in urzeitlichen Gegebenheiten, ob damit dann schon wirklich auch das Anerkennen desjenigen oder derjenigen Quelle, von der ich mir etwas aneigne, als Gemeinschaft verbunden ist. Nicht? Also ob das nicht, was halt, wenn man wahrnimmt.
Gerade habe ich gedacht, nach Ihrer Definition der Arbeit, habe ich dann nachgedacht, den Krieg kann man auch als Arbeit definieren.
Selbstverständlich. In der Hinsicht ist Krieg natürlich Behebung von Knappheiten. Das ist keine Frage.
Ein anderes Wort.
Ja, nur ich habe jetzt, sagen wir mal, ein bisschen weniger brachiale Art der Behebung von... Man kann ja auch, also es gibt ja dieses berühmte Jausewitz-Zitat, dass der Krieg die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist, nicht? Und insofern könnte man natürlich das persiflieren und sagen, auch der Krieg ist die Fortsetzung des Handels mit anderen Mitteln. Nicht? Also wenn sozusagen nicht Geldwerte getauscht werden, na, dann tauscht man halt Gewaltanwendung oder was auch immer getauscht werden kann. Dürfte klar sein. Aber grundsätzlich geht es um den Handel. Naja, der Handel kommt zustande, wenn irgendjemand zum ersten Mal so quasi mitbekommt, dass er, indem er Ressourcen von A nach B transferiert, seine eigenen Knappheiten bis zu einem gewissen Grad beheben kann. Das heißt, wenn wir Dorf A und Dorf B oder Gemeinschaft A und Gemeinschaft B gegenüberstellen, in dem einen herrscht Mangel an irgendwas, im anderen Mangel an etwas anderem, und es gibt jemanden, der sozusagen diesen Mangel gegenseitig auszugleichen versucht und die jeweilig im Überfluss vorhandenen Gegenstände transferiert, dann handelt der und behebt damit natürlich seine eigenen Knappheiten, weil er ja aus diesem Handel einen gewissen Profit zieht. Das dürfte klar sein, also der Handel passiert nicht umsonst, sondern verursacht Kosten. Das dürfte klar sein, der Tausch verursacht Kosten. Diese Knappheitsbehebung findet jetzt zunächst einmal temporär statt, das heißt, derjenige, der handelt, hat da jetzt einmal vorübergehend seine Knappheiten behoben, wird aber im Zuge dessen, weil er ein menschliches Wesen oder weil wir ihn jetzt einmal kurz so vorstellen, wird natürlich auf sozusagen längerfristige Knappheitsbehebungen aus sein. Das heißt, er wird sich bemühen, in diesen idealtypisch gegenübergestellten Gemeinschaften Knappheiten wahrzunehmen oder sie vielleicht sogar zu antizipieren. Und was heißt das jetzt im Detail? Da sind wir schon bei dem Punkt, auf den ich hinaus will. Wenn sich das bis zu einem gewissen Grad institutionalisiert, wenn sich eben Händler in dieser Gesellschaft als solche herausbilden, und vielleicht auch so etwas wie einen Markt etablieren, das heißt einen bestimmten Ort, an dem gehandelt wird und vieles mehr. Was passiert dann?
Wir brauchen eine Währung, wir brauchen irgendeine...
Ja, natürlich auch das, aber jetzt im Hinblick auf die Knappheitsbehebung. die Hebungen oder auf die Knappheitswahrnehmungen.
Wir haben sie einen Ort geschaffen, wo Anfrage und Nachgebot aufeinandertreffen.
Nachfrage und Angebot, ja.
Ja.
Selbstverständlich, ja. Auch das ist richtig, kommen wir gleich darauf zurück, aber grundsätzlich. Auch das, ja.
Knappheiten werden zuerst einmal herbeigeführt und sie dann wieder beseitigt zu können. Sozusagen künstliche Knappheit oder auch beabsichtigte Knappheit herbeiführen und das Interesse da ist sozusagen, wie man nicht einfach dann wieder quasi beseitigt.
Wir sind schon bei einem Punkt, nur würde ich es anders herum formulieren. Bedenken Sie mal, diejenigen, die in Dorf A oder in Dorf B arbeiten, beheben individuell wahrgenommene Knappheit oder sie versuchen das zumindest. Was tut aber der Markt?
Vielleicht generalisiert er Knappheiten, die wahrgenommen werden sollen. Weil wenn zuerst nur jeder für sich selber wahrnimmt, was ihm fehlt, dann kann der Markt sein. Ich würde aber gerne einen Profit machen. Also, ich denke, es ist das, was die Wermut heute macht. Sie gaukeln uns vor, dass wir einen Mangel haben, wo wir gar keinen haben, um Profit zu machen.
Das kommt sehr, ist fast schon dort, nur würde ich es prägnanter formulieren.
Der Versuch, eine Nachfrage zu erzeugen.
Ganz richtig, ja. Wollten Sie es noch mit anderen Worten? Eben, das ist das Groteske an der Geschichte. Während Individuen daran arbeiten, Knappheiten zu beheben, arbeitet der Markt daran, Knappheiten zu schaffen. Der Markt lebt davon, dass Knappheiten geschaffen werden. Natürlich behebt das sozusagen für die Individuen auch Knappheiten. Aber der Markt würde sofort zu existieren aufhören, wenn alle Knappheiten behoben wären. Der Markt lebt gerade davon, eben Knappheiten zu schaffen und immer wieder neue Knappheiten zu schaffen. Und ich meine, es liegt auf der Hand, nicht? Man braucht es sich ja nur vor Augen zu halten. Damit steht der Markt in seiner Dynamik grundsätzlich quer zur Dynamik, der jetzt die einzelnen arbeitenden Individuen folgen. Das ist eine ganz andere Dynamik, das ist eine Marktdynamik. Bitte.
Ich kann nicht ganz verstehen, wenn Argument wird supponiert, dass der Markt eine eigene Bild, eigene Persönlichkeit hat, was richtig ist, sondern sagt, also die Börse ist eine Rechtspersönlichkeit, die ist daran interessiert, natürlich, dass das dort gearbeitet wird. Aber wenn man zurückgeht, ersten Schritt, zu dem wir zurückgegangen sind, wenn es keine Knappheiten gibt zwischen dem Dorf A und dem Dorf A und dem Dorf B, werden sie sich nicht treffen, sich etwas auszutauschen, weil sie keine Notwendigkeit für den Markt haben.
So. Ja, aber Markt ist eher so das Allgemeine von Angebot und Nachfrage. Man muss ja die Markt meiner Meinung nach durch Verkäufer ersetzen. Also Markt ist ja beides zusammen eigentlich, oder? Der kann keine.
Die subventionierte diabolische Kraft des Marktes, die das eigentlich kreiert, was gegen den Willen der Beteiligten ist, das ist nicht ganz.
Na, es ist nicht gegen den Willen der Beteiligten. Natürlich haben wir bloßes Interesse am Markt, das dürfte ja klar sein. Ne? Also,
was ist Markt? Ist es ganz nicht bloß scheinbar. Es ist irgendetwas, das ganz abstrakt ist. Individuum wissen wir und die Knappheit müssen. Warum produziert der Markt?
Naja, das ist ganz einfach. Der Markt ist normal so eine Plattform, in dem Angebot und Nachfrage zusammengefügt wird sozusagen. Deswegen
Markt ist eine Plattform.
Ist es noch nicht klar. Grundsätzlich, also wenn wir es begrifflich fassen, natürlich schaut es ein bisschen so aus, wie wenn es ein Eigenleben bekäme. Nicht? Also sowas wie ein Individuum. Ja, deswegen habe ich ja vorgeschlagen, jetzt von dieser Handlungsebene hin zu der Dynamiken überzugehen. Also da sind Dynamiken im Spiel, die uns auf der einen Seite eben arbeiten lassen, in einer Art und Weise, dass wir Knappheiten beheben. Am Markt sind aber Dynamiken im Spiel, die im Prinzip darauf abzielen, Knappheiten zu schaffen. Das heißt, weitere Knappheiten ausfindig zu machen und dran zu bleiben. Die sind, wenn Sie es dann, nur um Ihre Frage zu beantworten, wenn Sie es dann im Detail aufschlüsseln, natürlich auch auf individueller Ebene im Spiel. Ich habe das letzte Mal darauf hingewiesen, dass schon die, da war dieses Beispiel mit der Million Euro, nicht im Zuge des Erarbeitens meines Ziels, eine Million Euro und dann setze ich mich zur Ruhe, nicht? Im Zuge dieses Erarbeitens verändern sich meine individuellen Knappheitswahrnehmungen. Das heißt, wenn ich habe darauf hingewiesen, nicht? Also wenn ich zunächst einmal mit einem Fahrrad zufrieden gewesen bin, werde ich vielleicht, was weiß ich, nach einem Jahr erfolgreichen Arbeiten dann doch gelegentlich mit einem Auto fahren wollen und vieles nicht. Also wenn unsere Gesellschaft, die war seit vor angenommen 500 Jahren damit zurande gekommen ist, dass sie eben, was weiß ich, Behausung sich geschaffen hat und relativ sicher ihre Nahrungsmittel, ihren Nahrungsmittelnachschub gewährleistet hat, ne, dann sind wir heute eben eine Gesellschaft, die Flatscreen-TVs will und neueste Computer und Handys und Fernreisen machen und vieles. Es verändern sich sozusagen auch auf individueller Ebene die Knappheitswahn. Der Markt ist nur ein ganzes System, ein mittlerweile sehr komplexes, und man kann auch Wirtschaft dazu sagen, ne, ein sehr komplexes, weitreichendes System, das weit über diese ursprüngliche Dynamik der Behebung der Knappheiten vom der Behebung von Knappheiten hinausreicht und seine eigene Dynamik entwickelt hat.
Ich verstehe noch nicht ganz, oder noch immer nicht, den verständnismäßigen Mehrwert, den ich dadurch erreiche, wenn ich sage, der Markt ist mehr als das Aggregat der individuellen Wünsche. Und dann wird das ja sogar zur Verwirrung bleiben, weil man kann durchaus bei den individuellen Wünschen bleiben. Wenn jemand ein guter Schuster ist, wird er persönlich in Bildung daran interessiert sein, dass die Leute viele Schuhe tragen und er daher seinen Absatz steigert. Mhm. Und so wird das jedem anderen Mitspieler der Markt auch gehen.
Ja.
Aber ich verstehe eben nicht, wo das zusätzliche Bonus ist, wenn ich jetzt im Markt als Ganzes eben einen Kraft oder eine.
Naja, der analytische Mehrwert, das ist eine wichtige Frage natürlich. Also es dürfte klar sein, gerade im Rahmen der, nur eine Sekunde, nur um das zu beantworten, dass gerade so im Rahmen der klassischen Sozialphilosophie, auch im Rahmen jetzt dessen, was als Wirtschaftsethik zum Beispiel diskutiert wird, der Markt nicht unbedingt oder die Wirtschaft oder der Kapitalismus oder wie man das nennen will, nicht unbedingt als etwas angesehen wird, was sozusagen heute als im Sinne dessen, was man so als menschliche Anliegen versteht, arbeitet. Also da sind offensichtlich der Wert, dass der Wirt, die Wirtschaft, der Kapitalismus oder was auch immer, die Finanzwirtschaft, als etwas wahrgenommen, was sozusagen völlig losgelöst von unseren menschlichen Bedürfnissen und Interessen operiert und wogegen wir sehr oft dann auch keine Chance haben oder so, oder es zumindest so sehen, wie wenn wir keine Chance hätten. Nicht? Also als etwas, das eben, was halt im Sinne der Globalisierungskritik und viel mehr, als etwas wahrgenommen wird, das bitte entsprechend verändert werden sollte. Nicht? Da stehen sozusagen Individualinteressen, Individualbedürfnisse, individuelle Knappheitswahrnehmungen im Vordergrund der analytischen Herangehensweise. Und das, was gegen diese Interessen wirkt, nämlich der Markt, die Wirtschaft, der Kapitalismus, ist etwas, was wie eine Wand wirkt, gegen die man permanent anläuft, wo dann natürlich auch irgendwelche Schuldzuweisungen konstruiert werden, wo man sagt, ja, das sind eben diese schlimmen Kapitalisten, die dafür sorgen, dass wir mit unseren individuellen Bedürfnissen keine Chance haben und vieles mehr. Ich würde den analytischen Mehrwert dieser Herangehensweise daran sehen, dass wir unabhängig von individuellen Bedürfnissen und Wünschen, auch denen, also auch unabhängig von denen der Kapitalisten, wahrnehmen, dass da Dynamiken im Spiel sind, die im Prinzip nichts mit individuellen Wünschen und Bedürfnissen zu tun haben, sondern die im Gegenteil sehr wohl eigentlich als Konsequenz dieser individuellen Wünsche und Bedürfnisse entstanden sind. Man kann ja nicht sagen, dass der Markt sozusagen etwas ist, was entsteht unabhängig dessen, was wir wollen. Wir sind ja auf Tausch angewiesen, das habe ich ja auch deutlich zu machen versucht. Ne? Wir sozusagen als Grundlage unserer Daseinsmöglichkeiten ist sowas wie ein Minimaltausch schon auf simpelster Ebene einfach notwendig. Schon dadurch kommt aber eben natürlich eine andere Dynamik ins Spiel, die unter Umständen quer liegt zu derjenigen Dynamik, die dafür sorgt, dass das entsteht. Und wenn sich das Ganze dann natürlich eben entwickelt und entsprechend stabilisiert, entsprechende Formen annimmt, naja, dann wird es zu so einem, zu einem überwältigenden Mechanismus, der uns natürlich doch als nicht sonderlich glückliche Individuen mitunter zurücklässt. Ich weiß nicht, beantwortet das ungefähr Ihre Frage? Im Hinblick auf analytischen Mehrwert.
bereit zu diskutieren, wie besteht von Amt.
Ja.
Okay. Ich wollte dazu noch kurz sagen, das ist sozusagen ein Fachgebiet für gewesen. Also der Markt an sich ist ein massenpsychologisches Phänomen. Also das kann man wirklich so sehen. Der Markt, ein freier Markt trägt sich immer selber. Das heißt, die ganzen Vorwürfe von Preistreiberei und so weiter sind einfach widerlegbar. Der Markt ist ein massendynamisches, massenpsychologisches Phänomen. Beispiel Ölpreis. Der Ölpreis steht immer nur da, wo wir als Individuen bereit sind, Geld auszugeben. Und wir sind unendlich bereit, oder in endlichen Dimensionen unendlich bereit, Geld für Öl auszugeben. Und deswegen wird der Ölpreis immer dort stehen, wo wir gerade im Moment bereit sind, und in den Stand sind, Geld auszugeben dafür. Das ist der Markt im Prinzip. Der Markt ist sozusagen der Zusammenschluss von all unseren Individuen, also ein ganzes massenpsychologisches Phänomen.
Aber es sind doch in dem Markt die Individuen aber nicht gleichberechtigt.
Genau,
weil wenn so, das ist ja dann das Problem, weil es gibt ein paar, die sagen, naja, aber gerade wenn man jetzt an den Benzinpreis, ich glaube, es werden sich alle einig, die Auto fahren, wir wollen weniger zahlen, und dann gibt es halt ein paar, die sind sich einig, wir wollen auch mehr einnehmen.
Ja, gut,
und die haben aber im Endeffekt mehr Möglichkeiten zu machen als wir.
Nein, das ist ganz einfach. Wenn wir als ganz einfacher kleiner Mensch bereit wären, weniger zu zahlen oder weniger zahlen wollen würden, dann würden wir weniger tanken. Das tun wir aber nicht. Und wenn jeder Mensch, als ganz einfacher kleiner Mensch, meinetwegen mit einem Minimaleinkommen, ja, auf sein Auto verzichten würde, dann wird die Nachfrage enorm sinken und deswegen wird der Preis auch sinken. Also es rechnet sich immer von selber.
Natürlich,
ein Freimarkt. Nicht statisch.
Da ist aber das Problem, dass die Möglichkeiten, die Organisation etwas teuer zu gestalten, wesentlich leichter ist, wie Menschen dazu zu organisieren, dass sie sich dagegen stellen.
Ja, das ist
wesentlich leichter, und das ist das Problem bei der Sache.
Das wäre ein Beispiel für Kontextsteuerung. Ja. Kommen wir darauf zu sprechen, ist ein wichtiger Punkt. Ja.
Ich habe erwartet, für den funktionierenden Naturzustand als Markt ist besser diese zum Beispiel Handygeschäfte, Handytarife, das sind ja super Beispiele, aber Öl ist es nicht passender, weil der Ölgeschäft ist meist, wie man weiß, wie man funktioniert. Eine Öl kauft man heuer und verkauft man nächstes Jahr, und die Spekulanten verdienen mehr Geld als Ölfördererländer. Also dort ist nicht die Treibkraft, der irgendjemand, der für seinen Auto im Monat einmal tankt, nicht derjenige.
Ja.
Derjenige, der in Kapital besitzt und irgendwo in Börse sitzt und bestimmt, wie viel sollte es sein, die Preis.
Okay, mir geht es im Prinzip jetzt ein bisschen um was anderes. Mir geht es darum, ein bisschen so ein Gefühl zu entwickeln für diese Unabhängigkeit oder relative Eigenständigkeit von solchen Dynamiken, die da im Spiel sind. Aber ich möchte gerne das Ölbeispiel verwenden, um das noch ein bisschen zu beleuchten.
Das ist das extremste Beispiel.
Das ist natürlich ein sehr extremes Beispiel, aber weil ihr da schon sehr angeregt diskutiert, kann man es auch nützen. Ne? Grundsätzlich die Frage an euch, wovon hängt denn grundsätzlich der Ölpreis ab? Was würde man so spontan sagen? Ne?
Das wird dann von den Kosten der Förderung natürlich mal.
Also so, im Hinblick auf Knappheiten zunächst einmal. Ne? Bitte?
Von der Fördermenge und von der Nachfrage.
Ja, also wie
eher von der erwarteten Fördermenge
und erwarteten Nachfrage. Eben nicht. Da sind wir schon bei solchen eher komplexen Zusammenhängen. Zunächst einmal sagt man nicht Angebot und Nachfrage, es ist so und so viel Öl vorhanden in der Welt, da gibt es natürlich Schätzungen und vieles mehr. Es gibt so viel Nachfrage, das steht sich so und so gegenüber, und das bestimmt den Ölpreis. Ne? Das ist klar. Aber wenn man nur ein Stück weit hineinriecht, und ihr habt das ja jetzt gerade da andiskutiert, dürfte klar sein, dass der Ölpreis heute von sehr komplexen Erwartungshaltungen abhängt. Nicht? Wo natürlich gerade die Fördercompanies, also diejenigen, die Öl fördern und die es dann was irgendwo hin transportieren und vieles mehr, versuchen, diese Erwartungen auch zu steuern und ihre eigenen Risiken, die sie haben, abzusichern. Das dürfte bekannt sein, ich weiß nicht, Stichwort Futures und Stichwort Börsenspekulationen, Sie haben es ja erwähnt, nicht? dass mittlerweile diejenigen großen Ölgesellschaften, und das ist das Interessante daran, nicht nur auf diejenige Entwicklung setzen, die sie selbst aufgrund ihrer eigenen Berechnungen im Hinblick auf den Ölpreis wahrnehmen, also das heißt, der Ölpreis steigt und ich setze Börsen spekulativ auf das Steigen des Ölpreises, sondern dass sie im Gegenteil ihre Risiken abzusichern versuchen und gleichzeitig genau dieselbe Company mit einer anderen Abteilung auf das Fallen des Ölpreises setzt, damit das Portfolio gestreut wird, damit die Risiken gestreut werden, dass im Falle eines Verlustes der Verlust nicht absolut wird. Naja, und man kann sich vorstellen, wenn so ein großer Global Player wie, was heißt, Exxon oder was auch immer, Mobil Oil und wie sie alle heißen, ne? Massivst auf der Börse investieren, um ihre eigenen Risiken zu senken, um ihren Gewinn vielleicht zu maximieren und vieles mehr. Dass da eine ganze Reihe von Dynamiken ins Spiel kommen, die im Prinzip nichts mehr mit der Fördermenge, also mit der vorhandenen Rohstoffmenge und mit der vorhandenen Nachfrage zu tun haben. Sondern da wird auf Zukünfte gesetzt, auf Erwartungen, wie der Kollege gemeint hat, ne? Die natürlich ihrerseits, das ist das Interessante daran, ebenfalls wieder Dynamiken entwickeln, weil zum Beispiel, um diese Erwartungen wissenschaftlich oder hinreichend genau abzuschätzen, ganze Abteilungen geschaffen werden, die sich mit nichts anderem beschäftigen, als diese Erwartungen oder die Entwicklung der Ölpreise zu antizipieren und jetzt im Hier und Jetzt darauf zu reagieren. Also kann man sich vorstellen, welche Verwerfungen da im Spiel sind, die da wirklich dafür sorgen, dass der Ölpreis als solcher zu stehen kommt. Und wir haben es ja gerade erlebt, also interessanterweise, plötzlich wird der Diesel so teuer wie das Normalbenzin oder ja, annähernd zumindest hier in Österreich, nicht? Und keiner weiß genau warum eigentlich. Nicht einmal die Beteiligten selbst wissen. Naja.
Nein, schon, ich war die letzten 6 Jahre genau ein Futures-Player. Das heißt, ich habe jetzt aufgehört damit, aber das ist genau, gerade mit den Öl-Futures und so, also das ist genau mein Fachgebiet gewesen. Also auch mit dem Hedging-Beispiel. Also da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, ich mache es aber nicht, weil das ist wahrscheinlich nicht die Antwort in den Rahmen sprengt, aber Diesel kann man leicht erklären. Es hat sich keiner um Diesel-Lager gekümmert. Und es hat dann ein paar Engpässe gegeben, geografisch bedingt und geopolitisch bedingt. Jeder hat vorgesorgt, dass das Benzin raffiniert wird, weil das vor einem Jahr knapp war. Keiner hat Diesel raffiniert, deswegen ist jetzt plötzlich Diesel knapp und allen die Panik plötzlich gekommen und der Diesel noch viel knapper werden wird. Und jetzt hat eben der Dieselpreis den Benzinpreis überholt. Das ist ein kurzfristiges Phänomen. Also das ist
ja, na, so, natürlich. Ja, das ist, glaube ich, eine der grundsätzlichen Aussagen, die man heutzutage treffen kann. Es geht immer um nur mehr um kurzfristige Phänomene. Es dauert alles nicht sonderlich lang, weil die Lage sich sofort auch wieder ändert. Diesbezüglich nur noch als Anmerkung, das Querti-Phänomen, das wir bereits besprochen haben, diese Pfadabhängigkeit von Entwicklung, wo es kurzzeitig zu Stabilisierungen kommen kann, die eigentlich mit der Rationalität, die man dem Ganzen unterstellen könnte, gar nichts zu tun haben. Also wo zum Beispiel eine Tastatur Layout, Markt mächtig wird, Markt übermächtig wird, obwohl es eigentlich nicht ergonomisch gesehen das Rationellste ist. So, jetzt habe ich es vergessen, wer es von mir ist. Ja, der Kollege.
Aber ich noch sagen wollte, zu diesem allgemeinen zu dem Markt, warum muss auch immer Angebot und Nachfrage die Hauptkriterien sein für den Preis? Man könnte auch andere Kriterien festlegen. Man kann es auch einfach sagen, wenn der Ölpreis, also der Benzinpreis steigt, weil mehr Angebot ist, mehr Nachfrage und weniger Angebot. Und dann, das ist jetzt das ultimative Kriterium für Preis, man könnte auch andere Mittel verwenden, ja, oder Preiserstellung und nicht nur diesen.
Sind Kollegen hier, die sich mit Handzeichen melden und die wollen wir zuerst dran nehmen? Da war ein Kollege, zwei und drei. Bitte.
Naja, also ich wollte jetzt den Kollegen noch fragen, ich kenne mich beim Ölpreis überhaupt nicht aus und ich will dir auch deine Kompetenz nicht absprechen, aber wenn eh alles so einfach ist, warum kann man es dann nicht einfach regeln?
Es wird einfach geregelt. Das ist ja in der der Markt. Der Markt regelt sich selber.
Naja, sagen wir mal so, es ist nicht auszuschließen, dass in manchen Bereichen, vielleicht auch beim Öl, sowas wie Kartellbildung vorkommt, dass man sich sozusagen auf Vorstandsebene dann trifft und sagt, wir regeln den Ölpreis jetzt so, weil das für uns in dieser Region sehr, sehr sinnvoll ist. Nicht?
Das Einzige, was die Kartellbildung verantwortlich ist, wofür die Kartellbildung praktisch kritisiert wird, ist Ressourcenknappheit künstlich erzeugen. Ja?
Ja.
Es wird seit Jahren gesagt, dass die Ressourcen knapp sind und die verziehen sie nicht mehr. Ja? Und das ist das Einzige, aber der Preis regelt sich selber. Also
okay.
Das ist keine Antwort. Aber okay, ja.
Ja.
Okay, also es geht um jetzige Ölpreis,
ja.
Das ist 80 Dollar ist pro Barrel, hat es so geschafft, ob Sie das gehört haben, in Kanada gibt es die Ölaussand.
Ja.
Diese Ölaussand in Kanada vor 200 Jahren auch gegeben. Mhm. Aber die Ölpreis war hat er nie Bedarf Gelegenheit dafür. Bedarf gegeben, es hat nicht gelohnt oder rentiert, von dem Sand Öl zu pressen.
Das ist ein schönes Beispiel.
Man kann von Kohle auch Öl machen, Benzin. Man kann auch von Tannenbaum Benzin machen. Wenn es die Preis genügt ist, von den, meiner Meinung, ganz künstlich geschaffenen Preisen, da wird auch die Zeit kommen, von den Deutschland die Braunkohle Benzin gemacht.
Ja. Selbstverständlich. Also ein schönes Beispiel dafür, wie interconnected Angebot und Nachfrage diesbezüglich sind. Nicht? Also wenn der Preis hoch genug, dann, ja, hoch genug ist, dann steht sich dafür, neue Förderstätten aufzumachen und so ein neues Angebot zu schaffen. Das eigentlich,
wie kann man diese Marktthemen in einen philosophischen Bereich verschieben?
Eindämmen, diese
Marktthemen.
Ja, das,
das ist unser Problem. Marktproblem ist eine einfache, blöde Sache. Wer kostet? Das kostet das, warum kostet das, was das wissen alles. Aber wo ist denn Arbeit des, der Philosophie in dieses Problem? In diesem Bereich. Das empfehlen Sie, bitte, wenn Sie können.
Wenn ich könnte,
also,
ich kann Ihnen leider keine konkreten Schritte vorgeben, da ich,
aber Sie sind alle
Philosophen. Wenn ich eine Lösung wüsste, dann würde ich vermutlich nicht hier stehen, sondern wäre bereits weltberühmt und könnte auch anwenden. Es kommt darauf an, das ist sozusagen meine Absicht in dieser Lehrveranstaltung. Meiner Meinung nach geht es darum, eben diese Zusammenhänge analytisch aufzuschlüsseln. Und um das zu tun, gibt es verschiedene Instrumente. Wenn ich jetzt kurz ein